Ballhawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite ist der Henry Wohlfahrt. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Ja, wir haben ein bisschen was zu verarbeiten. Die Seahawks kommen aus der nächsten Niederlage, dieses Mal gegen den Divisionskonkurrenten aus Arizona. Und ja, das ist alles so ein bisschen frustrierend. Gerade ist es eine Situation, vor allen Dingen, in der man als, also ne, die man als Seahawks-Fan nicht so gewohnt ist. Wir steuern tatsächlich auf die erste Losing Season in der Russell-Wilson-Ära hin und das ist sicherlich was, woran man erstmal ein bisschen zu knabbern hat und worauf man sich einstellen muss. Aber ja, ich würde sagen, dazu gleich mehr und vor der Review natürlich wie immer alle News rund um die Seahawks.
Frisch aus dem Locker-Room unsere Seahawks-News.
Ja, hier haben wir zwei Injury-Updates für euch und beides sind definitiv keine guten Nachrichten. Wir fangen an mit der etwas länger zurückliegenden Running Back Chris Carson, wird auch den Rest der Saison mittlerweile sicher verpassen. Er hatte ja eine Nackenverletzung, beziehungsweise hat sie immer noch und wird sich jetzt einer Season-Ending-Surgery, also einer Operation, unterziehen. Und das war's für ihn mit der Saison. Als Ersatz stehen Alex Collins und Rashad Penny bereit. Aber gut, wie bereit die sind, darüber werden wir sicherlich gleich nochmal zu reden haben. Aber Chris Carson damit auf jeden Fall raus. Auf jeden Fall sehr schade. Ich meine, Henry, du bist ja jemand, der die Relevanz von Running Backs eher ein bisschen niedriger einschätzt. Trotzdem habe ich zumindest so mitbekommen, bist du schon auch traurig, auch über den Ausfall des Spielers an sich.
Klar, also ist einer der sympathischsten Spieler, finde ich. Einer meiner Lieblingsspieler bei den Seahawks. Auch die Geschichte dahinter, dass er eben als Siebtrunden-Pick den Sprung zum Starting Running Back geschafft hat, der mehrere 1000-Yard-Saisons hingelegt hat. Tut mir unfassbar leid für ihn, dass er da jetzt so eine wirklich gefährliche auch Nackenverletzungen sich zugezogen hat und nichts ist wichtiger als die Gesundheit. Das geht ja oftmals unter eine Karriere eines NFL-Spielers, die ist nun mal in der Regel ein Augenzwinkern, wenn man sein ganzes Leben betrachtet und da ist die langfristige Gesundheit natürlich wichtiger, deswegen hoffe ich eben, dass er auch wieder auf 100% zurückkommt. Positiv ist ja, dass es auch jetzt schon heißt, dass er wieder definitiv zu 100% zurückkommen wird nach seiner Operation und dass die Aussichten da nicht allzu schlecht sind.
Ja, vor allen Dingen auch ärgerlich. Es wurde ihm ja immer oft diese Verletzungsanfälligkeit nachgesagt, die zum Teil ja auch so ein bisschen aus der Luft gegriffen war. Also er hat in der Zeit, in der er gespielt hat, ja eigentlich schon immer relativ viele Snaps und relativ viele Spiele auch gespielt. Also kein Running Back macht 16 Spiele pro Saison. Das gibt's einfach nicht. Also
Derrick Henry vielleicht.
Ja, aber auch der ist jetzt verletzt, ne? Also
zum ersten Mal in seiner Karriere.
Ne? Ja, irgendwo hakt's immer mal. Hm. Und jetzt kam aber tatsächlich diese längere Phase, in der er schon sowieso raus war, dann auf IR und jetzt halt wirklich leider die Saison komplett raus. Also Chris Carson, auch einer meiner Lieblingsspieler, extrem physischer Running Back mit einem sehr, sehr coolen Laufstil, der ja auch einfach immer sehr gut zu diesem Seahawks Running Scheme gepasst hat und von daher umso trauriger, dass es ihn dann eben jetzt für den Rest der Saison auch erwischt hat.
Vor allem auch, weil er der erste Running Back bei den Seahawks war, der seit Marshawn Lynch mal wieder ein bisschen Konstanz in die Position reingebracht
absolut, hat. Absolut, absolut, ja. Auch einer der wenigen wirklich guten Draftpicks so der letzten 5 Jahre, muss man sagen. Und dann natürlich so ein Glücksgriff in der 7. Runde, du hast es gesagt. Also da auf jeden Fall. Alle Daumen sind gedrückt und wir freuen uns, was das angeht, auf jeden Fall auch auf die nächste Saison. Ja, weitere Verletzung, die den Seahawks vielleicht sogar noch ein bisschen mehr schmerzen könnte. Scheinbar hat sich Cornerback Trey Brown während des Spiels an der Patellasehne verletzt. Und ja, das sieht alles auch etwas ernster aus. Könnte vielleicht auch Season-Ending sein, man weiß es noch nicht ganz genau. Aber es sah auf jeden Fall auf dem Platz nicht schön aus. Bei einem Coverage-Versuch gegen AJ Green ging er zu Boden und wand sich da vor Schmerz und trommelte mit den Füßen auf dem Boden. Also es war wirklich, wirklich unangenehm mit anzusehen.
Ja, das ist übrigens, glaube ich, auch, also wenn das wirklich eine Patella-Tendon ist, also ein Riss der Patella-Szene, wäre das, glaube ich, sogar die gleiche Verletzung, die Will Disley erlitten hatte vor 2 Jahren. Mhm. Der kam da auch nie so richtig von zurück und es tut mir also unfassbar leid für Brown, wenn das wirklich jetzt die Diagnose ist. Ich hoffe nicht. Vor allem, weil das so eine vielversprechende Rookie-Saison war und er auch Stabilität in die Cornerback-Position reingebracht hat. Das war auch wirklich einer der ganz wenigen Bright Spots der Seahawks in dieser ja verkorksten Saison.
Ja. Ja, absolut. Also zu sehen, dass das einer von 3 Draftpicks zumindest da mal ein bisschen für Furore sorgt und diese Defense auch einfach ein bisschen stabilisiert, zusammen mit DJ Reed da hinten den Verkehr regelt, das sah über 2 Spiele echt gut aus. Und ja, es natürlich passt zu dieser Saison insgesamt, dass sich dieser junge Spieler, der echt Spaß gemacht hat, jetzt ja verletzt hat. Und wie gesagt, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber Tendenz eventuell entweder spät in der Saison, könnte er vielleicht nochmal wiederkommen, oder eben tatsächlich Season-Ending in Anbetracht der bisherigen Saisonergebnisse wäre es vielleicht auch besser, ihn dann einfach für den Rest der Saison draußen zu lassen, die Verletzung vernünftig ausheilen zu lassen und ja, nächste Saison wieder neu anzugreifen, aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, soweit zu den News und dann lass uns sprechen über die Shitshow vom Sonntagabend.
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, wie immer muss ich zuallererst fragen, Henry, was war dein Gesamteindruck? Wie war die Stimmung gestern Abend? Wir haben ja alle immer ein bisschen nebenbei bei WhatsApp und auch bei Twitter uns ausgetauscht mit den Jungs aus der Redaktion, aber auch mit den Twitter-Anhängern der Seahawks und ja, das war doch insgesamt nicht besonders ambivalent, also es klang jetzt insgesamt doch recht eindeutig, oder? Würdest du da in dasselbe Horn stoßen, dass das alles nicht ganz so läuft, wie es sollte?
Ja, würde ich, also auch ein weiterer Tiefpunkt der Saison. Man glaubt ja immer irgendwie nicht, dass es noch tiefer nach unten gehen kann in dieser schwierigen Spielzeit. Aber ja, jetzt nochmal eine Runde. Und man ist outplayed, outcoached. Wenn die Cardinals einen einigermaßen kompetenten Kicker haben, ist dieses Spiel nicht mal knapp. Und das ohne ihre 2 wichtigsten Spieler in Kyler Murray und DeAndre Hopkins, ohne einen J.J. Watt zum Beispiel, der ja auch raus ist für die Saison. Oh. Dieses Spiel hat einfach aufgezeigt, dass da die Seahawks auf einen Gegner getroffen sind, der ihnen eigentlich in allen Facetten überlegen war. Und die Seahawks haben eigentlich da 13-23 ist ja ausgegangen, noch viel zu knapp verloren. Normalerweise müssen die Cardinals da mindestens 30 Punkte machen, wenn der Kicker da delivert. Und ich glaube auch, die Seahawks selber waren da sehr überrascht davon, wie uns auch selbst erschrocken wahrscheinlich, wie schlecht sie gespielt haben. Das hat man ja auch an der PK von Pete Carroll rausgehört. Es war wieder mal eine einzige Enttäuschung, dieses Spiel. Und da kann man auch nicht viel dran schönreden und die Saison kann man jetzt eigentlich auch endgültig abschreiben, aus meiner Sicht.
Ja. Ja, das Ding ist durch. Wir haben in den letzten Wochen ja immer mal wieder die letzten Hoffnungsfunken so ein bisschen aufglühen zu lassen und so ein bisschen die Rechenmaschine angeworfen und immer wieder gesagt, ja, aber wenn man das jetzt gewinnt, okay, wenn man hier vielleicht doch noch den Sieg holt, der Rest der NFC spielt nicht so perfekt, wie man es gewohnt ist. Vielleicht reicht's für den 7. Wildcard-Spot, aber ich glaube, mittlerweile muss man sich auch von dem Traum in Anführungszeichen verabschieden und die Saison quasi im Kopf abschenken. Wir haben ja vorher auch schon gesagt, selbst wenn man die Playoffs erreicht, sind dieser Mannschaft einfach gewisse Grenzen gesetzt und jetzt sind selbst diese Playoffs eben auch nicht mehr besonders realistisch. Nächste Woche geht's gegen Washington und die Seahawks sind nicht Favorit. Also das muss man, also für mich jetzt, ich habe jetzt Quoten, weiß ich, gibt's glaube ich noch gar nicht, aber
ich glaube, die Seahawks sind leichter Favorit sogar noch.
Was ja, okay.
Eigentlich.
Ich find's ich find's krass, weil ich meine, die regelmäßigen Hörer des Podcasts wissen ja, dass ich auch durchaus ein Herz für das Washington Football Team habe und bislang war das bei mir halt immer so. Die Seahawks sind so quasi mein gutes Team, in Anführungszeichen. Und dann habe ich noch so einen Underdog, den ich nebenbei so ein bisschen feiern kann. Mittlerweile sind einfach beide schlecht. Das ist wirklich traurig. Tendenz Washington sogar noch besser. Also Washington das einzige NFC-Team ohne Niederlage im November. An der Stelle auch nochmal ganz starke Leistung. Nein, aber über Washington können wir gerne dann nächste Woche nochmal, beziehungsweise in der Preview nochmal reden.
Genau.
Nee, aber das ist wirklich ganz krass, so dieser Abstieg dieser Mannschaft, der man halt irgendwie immer eine gewisse Baseline, nicht vom Spielerischen her, aber einfach von den Ergebnissen zugetraut hat. Also vor der Saison, ich weiß noch, in unserem Season-Vorschau-Heft unsere Predictions für den Rekord der Seahawks, da war ich, glaube ich, mit 12-5 noch der pessimistischste. Da gab es einige, die dann noch höher gegangen sind und ich habe dann die Leute immer belächelt, die den Seahawks irgendwie einen negativen Rekord attestiert haben, weil mir klar war, Leute, mit Russell Wilson wird sowas nicht geben. Gut, jetzt hatte er seine Verletzung, aber jetzt ist er wieder da und auch vor der Verletzung lief nicht wirklich alles rund. Da wurden auch Spiele verloren gegen die Titans, gegen die Vikings. Also irgendwas läuft da gründlich schief und es ist eine insgesamt sehr neue Stimmungslage, sehr bedrückende Stimmungslage jetzt rund um die Seahawks, die man so als etwas jüngerer Fan halt auch einfach nicht kennt.
Ja, übrigens jetzt gerade irgendwie 10 Minuten vor unserer Aufnahme wurden auch so alte Tweets aus dem Juni von mir ausgegraben, wo ich irgendwie geschrieben hatte, dass Seahawks mit der Offense ein negativer Rekord, lass mal wetten.
Gut, dass sie sich keiner drauf eingelassen hat.
Die 20 Euro habe ich jetzt schon so gut wie verloren und ich kann mir schon mal aussuchen, wo ich das hinspende dann.
Gott.
Hätte ich auch niemals für möglich gehalten.
Ja.
Also mit DK Metcalf, mit Tyler Lockett, mit Russell Wilson, mit Duane Brown, also wenn man diese Namen vor der Saison gehört hat, wer hätte das für möglich gehalten, dass wir...
Dwayne Eskridge, hallo?
Ja, hallo. Wer hätte das für möglich gehalten, dass wir so eine miese Offense spielen?
Ja. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ich weiß nicht, du bist ja jetzt auch noch nicht seit Ewigkeiten Seahawks-Fan. Für dich ist es ja auch das erste Mal jetzt, ne, dass das Team so schlecht dasteht. Wie fühlt sich das so grundsätzlich für dich an? Also sagst du, du bist jetzt komplett in Shambles oder versuchst du das irgendwie anzunehmen und zu sagen, gut, die Saison ist durch, also fällt dir das leicht oder?
Also ich bin da eigentlich schon erprobt, weil ich ja noch Schalke-Fan bin.
Ach ja, stimmt.
Von dem her ist das jetzt nichts Neues für mich, aber ich bin ja ein gespoilter, verwöhnter Seahawks-Fan, der noch nie einen Losing-Season als Fan aktiv erlebt hat. Das ist ja 10 Jahre her ungefähr. Von dem her fühlt sich das schon mies an, zum Bodensatz der Liga zu gehören. Jetzt weiß ich auch, wie sich die Jets, wie sich die Dolphins.
Ja, gut, so weit würde ich noch nicht gehen. Also ich glaube, das können wir erst nachempfinden, wenn es mal ein paar Saisons so läuft.
Nee, das ja, aber ich weiß jetzt, wie sich's wirklich anfühlt, auch mal in einer Saison zum Bodensatz der Liga zu gehören. Und das tun die Seahawks dieses Jahr, ja. Und ja, das ist nicht so geil.
Nee, das stimmt. Ja, wollen wir ein bisschen ins Detail gehen. Ich denke, in erster Linie muss man mit der Offense anfangen. Auch die Defense hat sich sicherlich nicht von ihrer Glanzseite, kann man nicht sagen, von ihrer besten Seite gezeigt. Man muss allerdings auch sagen, dass DJ Reed als Starting Corner ausgefallen ist, später noch Trey Brown, also dann mit die beiden etatmäßigen Corner quasi große Teile des Spiels nicht dabei. Das ist natürlich keine Entschuldigung für die gesamte Leistung. Man hat sich ja wirklich von Colt McCoy ordentlich auseinandernehmen lassen. Aber was ist zumindest ein Erklärungsansatz? Nee, also wie gesagt, fangen wir mit der Offense an und da natürlich zuallererst mit Russell Wilson. Ja, wie würdest du seine, also wie hast du seine Leistung gesehen insgesamt? Vielleicht mal so eine kleine Zusammenfassung des gestrigen Abends.
Also, ich kann ja auf Wilson und dann in dem Zuge auch auf die gesamte Offense eingehen. Er hat da weitergemacht mit seiner ganzen Unit, wo er letzte Woche aufgehört hat. Der ist jetzt auch seit er wieder da ist, nach Expected Points Added, wirklich Bodenseits der Liga. Sah auch wieder noch nicht ganz fit aus und hat halt auch wirklich einfach schlecht gespielt, ja. Die Receiver haben jetzt auch nicht gerade geholfen in einzelnen Situationen, aber zum Teil hat er dann auch Möglichkeiten auch gehabt, Plays zu machen, die dann nicht getroffen oder übersehen. Er hat einfach ganz am Ende des Tages nicht gut gespielt und ist wieder mal, würde ich schon sagen, der Hauptgrund dafür, dass die Seahawks so Offense so stockt. Aber die Offense insgesamt wirkt einfach planlos. Man erkennt da keine richtige Struktur irgendwie hinter. In Third Downs auch ziemlich hilflos. 2 von 10 bei Third Downs ist halt einfach auch nicht gut genug.
Das ist, hast du zufällig die durchschnittliche Tiefe bei Third Down?
Die durchschnittliche Tiefe bei Third Down habe ich nicht, aber die durchschnittliche Tiefe von Wilson als Passer hätte ich, glaube ich, irgendwo hier.
Ja, weil ich hatte das Gefühl, dass es halt auch wieder enorm viele Dritte und Lang war.
Nee, das habe ich leider nicht gerade da. Ja. Aber ja, das Gefühl hatte ich auch. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, wie kann eine Offense mit den Spielern, mit Russell Wilson, mit DK Metcalf und Tyler Lockett, die eigentlich alle, ja, na gut, man weiß ja nicht, ob Russell Wilson bei 100% ist, aber...
Ach, ist er nicht. Natürlich weiß man das. Er ist es offensichtlich nicht. Also, nee. Da kann er noch so viele Videos.
Das auch in der PK ab. Ja. Aber das kann man mir eigentlich nicht erzählen. Also ich glaube das wirklich nicht, weil auch gestern wieder Würfe dabei waren, wo er eigentlich sonst nicht, wo er eigentlich sonst immer trifft, ja, wo du auch gesehen hast, das läuft nur nicht ganz rund. Und diese bescheuerte Baseline, dieses Wort, das regt mich wirklich jedes Mal aufs Neue auf, wenn ich es in den Mund nehmen muss. Die ist bei den Seahawks einfach nicht da und die hat man gestern beim Gegner gesehen, bei den Cardinals, die ohne ihre Starspieler trotzdem unsere Defense dominieren, ja.
Ja, absolut. Also das Einzige, was noch so ein bisschen funktioniert hat, waren da zum Teil die Play-Action-Bälle auf Lockett, der sich hier und da mal wieder echt schön Raum verschaffen konnte. Das kann er ja auch wirklich gut, ne? Also wirklich diese tiefen Routen und dann täuscht er irgendwie eine Richtung an, läuft dann in die andere oder beziehungsweise ist ja immer diese Option, die er dann hat, am Ende entweder abrupt abzuknicken oder dann eben in einem bisschen stumpferem Winkel und da trifft Wilson ihn ja auch eigentlich fast immer. Das können die beiden wahrscheinlich im Schlaf. Aber das ist dann auch so die einzige Konstante gewesen. Also
ja, und ja, das sagst du ja schon. Und da waren ja auch ein, zwei Plays auf Lockett dabei. Es waren, glaube ich, 2 Stück. Einmal der lange Ball, wo er irgendwie 5 Sekunden in der Pocket Zeit hatte, wo dann auch der Touchdown, glaube ich, dann kam. Und einmal, wo er rausrollt und auch so einen wirklich ganz schwierigen Wurf reinlegt an die Sideline rechts, wo es auch irgendwie drum ging, ob Lockett überhaupt in Bounds war. Das wurde aber nicht mehr reviewed. Aber das waren Plays, die haben irgendwie so ein bisschen an früher erinnert. Im gleichen Atemzug ist es aber so, dass das wieder solche total schwierigen Würfe und total schwierigen Plays waren, die einfach auch zeigen, dass die Seahawks Offense sich bei ihren positiven Plays auch überdurchschnittlich stark anstrengen muss, in Anführungsstrichen, um die zu machen. Es gibt irgendwie kaum diese ganz leichten Plays, diese kurzen Würfe, weiß nicht, mit einer 5-Yard-Tiefe oder so, die dann trotzdem noch zu Big Plays werden. Sowas ist irgendwie da gar nicht drin, solche einfachen Dinger, die man bei anderen Teams immer wieder mal sieht.
Ja, also wenn es mal kurze Completions sind, dann halt meist irgendwie auf die Tight Ends und da dauert es dann aber auch irgendwie 5 Sekunden, bis Wilson dann dreimal sich um die Achse dreht und dann keine andere Möglichkeit sieht, als dann doch mal einen 5-Yard-Pass auf Everett zu werfen. Das war gegen die Packers gab es davon ja relativ viel. Da wurden die Titans ja ordentlich gefüttert, weil die Packers halt auch einfach die tiefen Routen dann auf die Wide Receiver weggenommen haben. Und da meinte ich ja noch so, ja, prinzipiell eigentlich gar nicht verkehrt, häufiger auch mal die Titans einzubinden. War dann dieses Mal nicht ganz so krass, aber schon auch in einer gewissen Weise. Everett auch ein eigentlich gutes Spiel gemacht. Disley, du hast es angesprochen, irgendwie immer noch nicht wieder der Alte, den wir von vor 2-3 Jahren kennen. Ja, aber Titans im Grunde werden zumindest besser eingebracht, wenn man das irgendwie positiv sehen möchte. Ja, insgesamt, ja, du sagst es, die Baseline ist absolut nicht da. Die Cardinals schaffen es mit dem Backup-Quarterback, die Seahawks vorzuführen. Und ja, was ich ganz lustig fand, erzähl du.
Ja, was ich ganz lustig fand, ist, wie sich da die Geschichte aus letzter Saison wiederholt, wenn es dann in den PKs drum geht, warum es nicht so gut gelaufen ist in der Offense. Und da gab es wieder mal eine interessante Aussage von Tyler Lockett, der eben meinte, dass das Defensiven auch, wenn sie sich unter der Woche drauf vorbereiten, auf Film in den Spielen davor eben Looks zeigen, auf die sie sich dann einstellen, auf diese antworten wollen und dann im Spiel gegen die Seahawks ganz anders aussehen.
Frech.
Und dass die Seahawks sich da, und das sagt Locken auch, und das gibt da eben auch zu, dass die Seahawks da Schwierigkeiten haben, sich in-game drauf einzustellen, und da hat er dann auch dazu gesagt in der Postgame-Postgame-Konferenz, dass genau das letztes Jahr eben auch passiert ist, und das hört man jetzt halt wirklich schon wieder seit 16 Spielen, ja, auch so Aussagen von Wilson wie, wir brauchen mehr Up-Tempo, das hört man ungefähr schon seit 6 Jahren.
Ja, ja, es sind die immer gleichen Phrasen. Was ich eben noch sagen wollte, was ich ganz lustig fand, war, dass man merkt, dass auch die Fans langsam wirklich die Geduld verlieren.
Erfolgsfans. Also,
ja, also zum Teil fand ich es, zum Teil fand ich es tatsächlich ein bisschen übertrieben. Also die Buhrufe habe ich, glaube ich, vorher noch nie so laut gehört im Central Link bzw. Loomfield. Das war teilweise wirklich heftig. Also die ersten Buhrufe kamen, als man beim 3. und 20 einen Inside Run callte und Collins dann für 3 Yards in die Mauer gerannt ist.
Und mit was?
Das habe ich, ja, mit Recht, aber absolut. Das habe ich sehr gefeiert, muss ich sagen. Witzigerweise, ein letztes Mal muss ich jetzt noch auf Washington kommen. Ich hatte während des Spiels nämlich einen Tweet abgesetzt, Washington bei 3. und 21, haben es dann in 2 Spielzügen geschafft, einen First Down zu bekommen, und zwar indem sie 2-mal gepasst haben, ne? Also den 3. Versuch genutzt haben, um möglichst nah ranzukommen, dann kurz einen 4. Versuch, zack, converted, wohingegen die Seahawks regelmäßig bei 3. und lang einfach kapitulieren. Also da wird dann schon gar nicht mehr versucht, irgendwas rauszuholen. Andere Teams werfen dann einfach nochmal einen Touchdown. Wie gesagt, selbst Washington hat es dann hinbekommen, in 2 Versuchen das First Down zu holen. Aber die Seahawks, beziehungsweise Pete Carroll, Shane Waldron, sagen sich einfach, ach, 3. und 20, naja, nächstes Mal, komm, hol mal hier den Dixon ran. Und das geht mir so dermaßen auf den Sack, dass dieses Team gefühlt es nicht mal versucht, solche Plays zu converten, sondern direkt die weiße Flagge rausholt. Und ja, das neben der grundsätzlichen Mannschaftsleistung sind das so Sachen, die mich bei den Seahawks ja sowieso schon seit Ewigkeiten stören. Das hat jetzt auch gar nichts mit dem schlechten Stretch zu tun. Das haben sie ja vorher auch schon gemacht. Aber da gab es dann sehr berechtigte und deutlich hörbare Buhrufe, die sich dann auch so ein bisschen durch das Spiel zogen, zum Teil auch vielleicht ein bisschen hart. Ich meine, teilweise dann auch Wilson einfach ausgebuht, wenn die Würfe mal nicht kamen. Das fand ich jetzt nicht so nett. Mhm. Ich meine, der Kerl kam gerade von einer wirklich krassen Verletzung wieder. Aber ja, man merkt dann doch den Unmut. Und vielleicht sorgt das ja auch irgendwie dafür, dass der Stuhl von Carroll nicht mehr ganz so fest ist, aber irgendwie fehlt mir dafür dann doch wieder die Hoffnung, muss ich sagen.
Übrigens war die Pressekonferenz von Carroll postgame auch ziemlich bemerkenswert, zumindest der erste Teil davon. Der hat nämlich, glaube ich, zum ersten Mal in seiner gesamten Coaching-Karriere bei den Seahawks eine PK abgebrochen, bei der es eigentlich noch Fragen von den Reportern gab, ist dann einfach rausgelaufen, ist dann irgendwie 10 Minuten später zurückgekommen, hat sich wieder einbekriegt, aber der sah wirklich auch selbst schockiert aus über das, was sein Team da in dem Spiel abgeliefert hat. Ja. Und ich glaube schon, dass es ihn selber auch sehr beschäftigt. Und ich glaube und hoffe insgeheim auch, dass er sich auch Gedanken über sich selber macht, ob er überhaupt noch der Richtige ist bei den Seahawks.
Ja. Ja, weil im Endeffekt ist er eben derjenige, der das entscheidet. Also es gibt niemanden, der ihn da irgendwie entlassen würde oder der es vielleicht es ihm höchstens mal nahelegen würde. Also ich weiß nicht, wie Jody Allen da drauf ist. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand mächtig genug ist oder gewillt genug ist, ihn dann wirklich zu entlassen, weil er eben ein sehr hohes Standing in dieser Franchise hat und dadurch, dass eben ein mächtiger Owner fehlt, fehlt dann auch so ein bisschen dieses letzte Wort, diese letzte Instanz, die ihn so ein bisschen unter Druck setzen könnte.
Aber eine Frage an der Stelle, denkst du, dass Paul Allen Pete Carroll zu dem Zeitpunkt schon entlassen hätte? Ich glaube es irgendwie nicht.
Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, dass Allen zumindest die eine höhere Autorität in der Richtung das darstellen würde.
Das sicherlich.
Und dann irgendwann vielleicht auch, zumindest, also er würde es ihn sicherlich öffentlich anzählen, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass hinter den Kulissen hier und da mal ein etwas strengeres Wort gewechselt werden würde. Und ich meine, ich kenne ihn nicht, ne? Also ich ist alles Spekulation, aber so würde ich es zumindest einschätzen. Ja, ansonsten Offensive Line fand ich auch nicht gut. Also, keine Ahnung. Klar, Wilson mal wieder hier und da zu viel Zeit gelassen, aber teilweise dann auch wirklich wieder sehr schnell unter Druck und die O-Line dann auch sehr schnell zusammengebrochen. Auch im Pass-Blocking, im Run-Blocking gab es hier und da mal Lichtblicke. Also es gab so einzelne Durchbrüche von Penny und auch Collins, aber alles in allem auch da nicht besonders durchsetzungsstark und ja, Pass Protection war mies. Teilweise Wilson irgendwie zweimal in einem Drive gesackt worden, obwohl er ja den Ball jetzt auch nicht ewig lang gehalten hat. Klar, Sacks sind auch immer eine Quarterback-Statistik, aber ohne gute O-Line kann der beste Quarterback die Sacks nicht verhindern. Von
unser
daher.
Lieblings-Passblocker Travis Homer hat übrigens wieder einer Situation überragend geblockt.
Ja, Homer, besserer Passblocker als Dwayne Brown, so langsam.
Du weißt ja auch schon, dass das gerade Sarkasmus war, oder?
Was denn?
Naja, ich weiß nicht, hast du die Situation nicht mitbekommen? Ich glaube, im ersten Drive der Seahawks oder so, wo Travis Homer einfach seinen Spieler nicht blockt und Isaiah Simmons da frei durchkommt.
Ach so, nee, also ich habe den Sack habe ich noch im Kopf, aber ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass Homer da der Schuldige war.
Wir danken ja immer bei Homer und wenn das dann eine Situation ist, dann kann ich es immer nicht erwarten.
Dass ja, wenn das dann...
Ich sehe das halt einfach nicht so, dass er auf dem Feld sein müsste bei Third Downs, weil er kein Unterschiedsspieler ist als Passblocker.
Ja. Ja, das ist nur das einzige Argument, ihn im Kader zu haben. So, ja, ist ein guter Passblocker. Aber wenn er nicht mal das hinbekommt, dann weiß ich nicht, müsste man da vielleicht auch mal umdenken. Aber ja, gut. Dann lass uns doch mal einen Blick auf die Defense werfen. Wie würdest du die defensive Leistung insgesamt einschätzen? Vielleicht auch unter Berücksichtigung der Ausfälle?
Ja, ist schon richtig. Ohne die beiden Starting-Cornerbacks ist es halt nicht ganz so leicht. Reed und Brown haben da schon Stabilität reingebracht, die man jetzt wieder vermisst hat, auch wenn Sidney Jones ein gutes Spiel gemacht hat.
Ja, der beinahe Pick da, ne? Das war auch sehr, sehr ärgerlich. Ja.
Das war auch eine blöde Situation. Also,
und dann wurde es nicht mal...
Werbepause zu,
genau.
Denkt dir nichts Böses.
Ja.
Und dann pannen die auf einmal und die Seahawks haben nicht den Ball an der
Goal. Die Tweets wurden auch alle schon abgesetzt. So, die Seahawks hatten schon getweetet.
Hey, Tobi.
Richtig fettes Bild mit Interception und ich direkt retweetet und ey, geil.
Und Tobi auch noch, ne? Hat da getweetet, bis von Sidney Jones gepickt worden. Etwas cringe, Brody. Das ist dann ganz blöd gelaufen. Ich weiß auch nicht, wer ihn auf die Idee gebracht hat.
Ganz viele Tweets für den Arsch. Ja, ich meine, da stand irgendwas im Redaktionschat, aber muss mich verlesen. Ja.
Nee, insgesamt halt doch schlecht. Also unter den Erwartungen, wenn man jetzt berücksichtigt, wie sie die letzten Spiele so abgeschnitten haben. Die Cornerbacks waren, glaube ich, nicht mal das Problem, sondern vor allem das Passspiel über die Mitte, da wurden vor allem Bobby Wagner und Jordan Brooks attackiert. Bei Pro Football Focus standen sie, glaube ich, auch mit 17 zugelassenen Receptions bei 19 Targets für 158 Yards und einen Touchdown drin. Ja. Also das ist wirklich ziemlich schlecht.
Naja, vor allen Dingen Zach Ertz, auch ein ziemlicher Aktivposten. Ne? Also der hat dann, glaube, 2 Touchdowns gefangen und auch immer wieder die Catches über die kurze Mitte bekommen, im Linebacker-Gebiet quasi. Also ja, da.
Leid tut mir da auch immer wieder Quandre Diggs, der eigentlich so der einzige konstante Spieler bei uns ist in diesem Jahr, neben vielleicht DJ Reed, der dann halt aber auch nichts dafür kann, dass seine Vordermänner da auch underneath viel zulassen. Bobby Wagner auch in der jetzigen Form einen Schatten seiner selbst. Mein Take vor der Saison, dass man ihn traden müsste, wird eigentlich immer besser, weil Wagner nicht mehr ansatzweise auf dem Niveau ist von vor 3-4 Jahren und dann halt auch noch als bestbezahlter Inside Linebacker. Da sehe ich den Value auch überhaupt nicht. Jetzt ist er eben noch weiter gesunken. Also wenn du den jetzt irgendwie tradest nach der Saison. Also
ja, ich wüsste halt nicht, wer diesen Vertrag haben will. Ne? Also. Ja,
genau, das ist das Problem. Von insgesamt wirklich auch outcoached nochmal. Also Cliff Kingsbury hat einfach gezeigt, wie man Ausfälle, und das waren halt krasse Ausfälle, da über das Scheme kompensieren kann. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es bei den Seahawks wäre, wenn dann neben Wilson noch Metcalf zum Beispiel ausgefallen wäre. Und das haben die Cardinals halt jetzt in 2 Spielen überbrückt. Das hätte glaube ich keiner gedacht. Und haben in 2 von 3 Spielen ohne Murray und ohne Hopkins gewonnen. Das ist halt schon ein Wort. Und die Cardinals sind nicht umsonst jetzt eigentlich auch der Favorit in der NFC, weil sie halt das kompletteste Team sind. Also zum Beispiel auch in der Defensive gar nicht mal von den Einzelspielern her das Beste. Aber als Team in der Offense wie auch in der Defense eine Einheit. Und das ist auch ein großer Unterschied zu den Seahawks.
Ja. Ja, die NFL sowieso. Ich meine, es ist insgesamt ja wirklich diese Saison sehr, sehr komisch, was da teilweise für Ergebnisse kommen. Von daher, klar, auch in der NFC da sicherlich für die Cardinals einiges drin. Seahawks damals gegen die Titans verloren, jetzt verlieren die Titans gegen die Texans. Also, das ist schon wirklich krass. Mhm. Wenn die Seahawks so weitermachen, wird es mich auch nicht wundern, wenn sie gegen die Texans auch noch verlieren. Das Duell steht auch noch an. Kurzes Lob auch noch für Brian Monet, der, ich glaube, 2 Sacks geliefert hat. Also der ist da auf jeden Fall gut durchgekommen. Kann man ihn auch nur beglückwünschen. Genau, Sidney Jones hattest du schon angesprochen, mit dem beinahe Pick. Und insgesamt mies. Von beiden Seiten, ja, auf beiden Seiten des Balles mies. Offense tendenziell noch schlimmer, auf jeden Fall.
Übrigens, das hätte auch wirklich noch sein können, dass Wilson noch mal einen 2-Minute-Drive bekommt, um das Spiel noch zu gewinnen, ne? Wenn die Defense da gehalten hätte und nicht diesen langen Touchdown-Drive am Ende zugelassen hätte.
Ja, ich hätte doch dein Tweet gelesen, irgendwie kurz vor Ende, so. Warum liegen wir nur mit 3 Punkten hinten, so? Wie kann das sein, so?
Ja, es lag halt vor allem am Matt Prater, dem Kicker der Cardinals, ne? Also, die Seahawks Defense war halt auch nicht gut. Gibt der Spielstand halt nicht ganz wieder, weil man eigentlich 30 Punkte zugelassen hat. Das ist,
Ja. Wem drückst du jetzt die Daumen? Also wir haben ja jetzt offiziell die Seahawks aus dem Playoff-Rennen verabschiedet. Wer ist dein Lieblingsteam für den Rest der Saison?
Eigentlich sind es unsere Chargers, oder?
Ja, aber Chargers bei mir auch, hinter Washington natürlich. Washington hat ja auch, die stehen jetzt 4-6, so, ne? Mit 4-6 ist ja auch noch alles drin.
Ja, 4-6, also das ist definitiv noch im Bereich des Möglichen.
Ja, im Gegensatz zu 3-7.
Aber ansonsten, den drückst du noch die Daumen? Nur dem Football-Team, oder?
Ja, also Washington natürlich bei mir jetzt quasi auf 1, was die Hoffnung, also ne, nicht vor den Seahawks in dem Sinne, aber was die Hoffnung jetzt auf die Playoffs angeht. Ansonsten auch Chargers.
Aber
Chargers und Bills mag ich beide noch ganz gerne.
Ja, aber man muss auch, das hört sich jetzt vielleicht scheiße an, aber ich finde die Cardinals als Team eigentlich relativ sympathisch sogar.
Ja, aber die German Bird Gang ist mir heute Morgen auf den Sack gegangen. Also ich habe Twitter geöffnet und diese eklige Schadenfreude.
Ja, das ist natürlich, ja, also, das ist nochmal eine Rüge hier an die German Bird Gang. Das
Medienrüge. Ist
kein schöner Umgang unter den Fanclubs hier, aber die Cardinals als Team sind mir schon sympathisch und ich würde es denen auch am meisten von den Teams aus der NFC West gönnen, einen Sprung in den Super Bowl zu schaffen.
Ja. Ja, die Cardinals an sich mochte ich eigentlich auch immer ganz gerne, aber das Problem ist halt wirklich, wenn einen die Fans zu sehr nerven, macht es das Team auch unsympathisch. Ich glaube, die Packers fände ich jetzt ohne die Fans auch nicht so schlimm. Ich meine, gut, Rodgers hat sie jetzt als Schwurbler entpuppt, das macht das natürlich jetzt auch mal nochmal unsympathischer, aber abgesehen davon, davor fand ich Rodgers eigentlich ein ganz cooler Typ. Ja. Aber die deutschen Fans, ach nee, das hat es einem dann doch mal ein bisschen kaputt gemacht. Und ich habe Angst, dass das mit den Cardinals jetzt eh nicht läuft. Also ich hoffe, das war jetzt nur ein einmaliger Ausrutscher.
Ja. Übrigens bin ich auch noch die Daumenbrücke jetzt den Patriots. Also.
Ja, komisch. Ne?
Ich hatet mich jetzt, aber ich bin halt ein Mac Jones. Schmover der ersten Stunde und der Hate gegen die Patriots ist, finde ich, nicht immer angebracht, weil man einfach mal anerkennen muss, dass sie einfach seit Jahren überragende Arbeit machen und auch wenn sie in den letzten Jahren mit Abstand die erfolgreichste Franchise der NFL-Historie wahrscheinlich sogar waren, ist mir das in dem Moment eigentlich auch egal, weil man gerade wieder auf dem Weg dazu ist, das beste Team der AFC dieses Jahr zu sein, gerade vielleicht einen One-Seed zu bekommen. Ich finde das einfach beeindruckend, was Bill Belichick da Jahr für Arbeit macht.
Absolut, ja. Ja, die beiden Powerhäuser in der AFC, Bills und Titans, verlieren gegen absolute, ja gut, Trash-Teams sind jetzt übertrieben, so schlecht sind die Colts nicht, aber dass die Texans da gegen die Titans gewinnen, ist schon crazy und Jonathan Taylor quasi im Alleingang über Buffalo rüberläuft.
Ich hatte ihn ja auch in einem Fantasy-Team, ne?
Ja. Wahnsinn. Ja, ich ja tatsächlich auch. Das war von daher auch ganz angenehm, aber ja, ist schon Wahnsinn. Aber gut, ich hoffe, diejenigen, die sich ausschließlich für die Seahawks begeistern können, haben jetzt noch nicht abgeschaltet, während wir hier im NFL-Talk versinken. es ist ja auch alles nur, man versucht sich ja nur abzulenken. Man versucht ja nur, die Trauer irgendwie zu verarbeiten. Indem
es
man
ist doch nur Football, ist dann nur ein Spiel.
ja, als Schalke-Fan musst du ja auch wissen, wie man mit Trauer umgeht.
Uff, Alter.
Das ist, bei dir ja nicht das erste Mal.
Ja. Eine Frage an dich vielleicht jetzt zum Abschluss. Was ist denn das Positive, dass du aus diesem Spiel oder aus dieser Saison mitnehmen kannst?
Das Positive ist also tendenziell, dass man keine Herzinfarkte mehr mitten in der Nacht bekommt, weil die Seahawks irgendwie noch um irgendwas spielen. Das heißt, man kann jetzt den Rest der Saison entspannter auf jeden Fall verbringen. Das ist gut fürs Herz. Ansonsten, ich würde ja sagen, nächstes Jahr Draft wird interessanter, aber wir haben ja keinen First-Round-Pick. ja, wird schwierig, da noch großartig was Positives rauszuziehen. Also
ich finde es schon positiv, wenn die Seahawks nicht knapp in die Playoffs kommen, sondern wirklich jetzt auch die restlichen Spiele nicht so gut spielen und noch ein paar verlieren werden. Erstens hat man dann einen höheren Draft-Spot.
Für einen schönen hohen Zweitrunden-Pick.
Ja, das ist mir dann egal, das ist dann halt so. Aber erstens das und zweitens ist dann die Wahrscheinlichkeit zumindest höher, dass man mal ein bisschen aufräumt.
Verantwortlichen
müssen sich jetzt einfach mal fragen, wie man denn über das Jahr hinaus eben verfahren möchte. Mit wem es weitergeht, wie es weitergeht, mit Wilson und Carroll, mit Carroll oder nur mit Wilson.
Das wäre ja noch schöner, wenn Wilson jetzt geht, aber Carroll bleibt.
Für mich
also dann
eigentlich eine Art positive, eine positive Saison, wenn man dann wenigstens, wenn es schon so scheiße läuft, vielleicht einen Headcoach-Wechsel hat, ja, und auch im Front Office eventuell einen Wechsel hat. Das kann natürlich in die Hose gehen, ganz klar, aber so jetzt den Status quo von seit jetzt 5 Jahren oder so, der bringt Seattle auch nicht weiter nach vorne. Das hat man auch bei den Packers gesehen, die haben auch einen Headcoach-Wechsel gemacht, nachdem es mal ein Jahr oder zwei nicht so gut lief mit McCarthy. Und man schaue sich mal an, wo sie jetzt stehen. Also die haben zwei Jahre in Folge jetzt das NFC Championship Game erreicht, sind jetzt schon wieder auf dem Weg, ganz vorne in der NFC mit dabei zu sein. Mich würde es schon mal freuen, dann zum Beispiel Wilson mit einem Head Coach wie zum Beispiel Brian Daboll oder Eric Bieniemy zu sehen.
Ja, ich glaube, da ist die Sehnsucht bei sehr vielen von uns auf jeden Fall da, da einen jungen offensive-minded Head Coach zu installieren, der ja vielleicht noch mal mehr aus Wilson rausholen kann.
Und wer offen weiß. Für fortschrittlichere Ansätze ist.
Ja, das sowieso.
Gesehen, also.
Das sowieso, ja.
Auch bei Fourth Downs oder was zum Beispiel.
Ja, boah, was ja, das sowieso.
Was In-Game-Coaching angeht,
Ja. Das kann man sicherlich hoffen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie unsere Podcast-Folgen in der Offseason aussehen, vor allem wenn es dann näher an die Saison rangeht. Mhm. Wir haben ja immer unsere Saisonrückblicks und Saisonvorschau-Folgen. Und ja, mal schauen, was wir dann insgesamt daraus mitnehmen können. Und ja, ich denke mal, das reicht jetzt auch als kleines Fazit. Wir haben jetzt hier sehr viel Trauer verbreitet. Aber
ich glaube echt, wir waren schon lange nicht mehr so negativ in einem Recap, kann es sein?
Ja, weil es hat
vor, also wie so ein Trauerspiel gerade.
Ja, also gar nicht. Ja, es hat auch irgendwie angemessen. Ne? Ich meine, so schlecht standen die Seahawks jetzt in der jüngeren Geschichte auch lange nicht mehr da oder gar nicht, noch gar nicht da. 3-7 ist halt einfach, ja, für die meisten von uns eine sehr ungewohnte Situation. Von daher darf man dann auch mal ein bisschen trauriger sein. Und so, was ich so auf Social Media gelesen habe, geht es dem Großteil der Fans ähnlich. Da sieht eigentlich kaum noch jemand große Chancen, diese Saison noch irgendwas zu erreichen. Und ich glaube, viele sehen sich auch nach einem Neuanfang. Die meisten mit Wilson, gibt auch Stimmen, die am liebsten auch Wilson loswerden würden. Da wäre ich definitiv noch mal ein bisschen vorsichtiger. Aber wie gesagt, darüber reden wir auf jeden Fall in der Offseason. Das hat auf jeden Fall noch Zeit. Und ich würde sagen, für heute reicht das auch,
reicht.
Oder? Ja, das reicht
jetzt auch mal hier. Macht nicht so viel draus, es ist einfach nur ein Spiel, Leute.
Genau. Also Rest der Saison, Fantasy-Football auf 1 und danach darf sich jetzt jeder Seahawks-Fan ein neues Team für diese Saison aussuchen.
Ja, meine Fantasy-Teams brauchen auch mal einen Head-Coaching-Wechsel.
Dem er die Daumen drückt. Also, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn es heute echt ein bisschen...
Ja.
Bisschen Depri war, aber wie gesagt, ich finde, das war angemessen. Und wir hören uns trotzdem diese Woche nochmal wieder zur Preview aufs Washington-Spiel, nur weil die Seahawks jetzt hier sich aus dem Playoff-Rennen verabschiedet haben. Heißt es natürlich nicht, dass wir nachlassen. Also bis haben zur nächsten Gast Folge.
Eigentlich?
Stand jetzt noch nicht. Mal gucken. Vielleicht bemühen wir uns da nochmal, vielleicht nicht. Können wir nochmal Köpfe zusammenstecken.
Ihr werdet schon sehen.
Genau, hören. Hören, Henry. Podcast. Hören werden Sie es.
Richtig. Ja.
Gut. Dann auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Und wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.